Jessica Braun. Atmen. Wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert. Dafür, dass wir es so oft tun, wissen die meisten von uns erstaunlich wenig über das Atmen. Auch Jessica Braun stellte irgendwann fest, dass sie ihrem Atem kaum Beachtung schenkte. Sie beschloss, das zu ändern. Ein Jahr lang recherchierte sie über die Funktionsweise des Atmens, probierte Atemtechniken und befragte Sportler, Ärzte und selbst eine Domina zu den Geheimnissen des Atmens. In diesen Blinks lernst du, wie der Atemapparat funktioniert, was alles in der Atemluft steckt und welche Wechselwirkung es zwischen Atmen und Gefühlen gibt. Du erfährst, mit welchen Übungen und Tricks du das meiste aus deiner Atmung herausholst und wie du deinen Atem nutzen kannst, um fitter, entspannter und gesünder zu werden. Blink Nummer 1. Atmen heißt Leben. Luft rein, Luft wieder raus. Was ist schon dabei? Etwa 20.000 Mal atmen wir pro Tag, ca. 650 Millionen Mal im ganzen Leben. Und das meistens unbewusst. Erst wenn die Luft einmal knapp wird, merken wir, dass Atmen mehr als nur ein Hobby ist. Es schenkt uns Energie, hält den Körper am Laufen und lässt uns so überhaupt erst am Leben sein. Schon vor der Geburt dreht sich alles ums Atmen. Die Mutter trainiert im Hechelkurs Atemtechniken, die Geburtsschmerzen verringern sollen. Der Fötus schnorchelt über die Nabelschnur mit und übt den bevorstehenden Atemauftakt schon einmal mit Schluck auf. Wenn es dann durch den Geburtskanal nach draußen geht, erfährt das Kind einen Hormonstoß, der stärker ist als bei einem Herzinfarkt. Er bewirkt unter anderem, dass das Fruchtwasser in der Lunge abgebaut und damit Platz für den ersten Atemzug geschaffen wird. Nach dem ersten Schrei atmen alle auf und das Wunder des Lebens nimmt seinen Lauf. Atmen ist neben dem Herzschlag die Vitalfunktion schlechthin. Ein Mensch kann einige Tage ohne Wasser und Nahrung auskommen, doch setzt die Atmung aus, dann bleiben nur Minuten. Luft holen ist also eine Überlebensfrage. Beim Wie und wie viel haben wir jedoch ein Wörtchen mitzureden, denn anders als beispielsweise die Verdauung können wir unseren Atem willkürlich beeinflussen. Überdies wird dem Atem, den man übrigens auch Odem nennen kann, in vielen Kulturen eine spirituelle Bedeutung beigemessen. Schon die alten Ägypter sprachen vom Atem des Lebens. In der traditionellen chinesischen Medizin gilt das Qi, wörtlich als Dampf oder Atem, als Lebensquelle, die alles durchdringt und begleitet. Für die Aborigines im australischen Queensland ist der Atem mit dem Geist Wow Wow verbunden, der bis zum Tod im Körper wohnt. Die Verknüpfung von Atem und Seele bzw. Geist ist selbst im medizinischen Fachjargon präsent, wo Einatmen als Inspiration bezeichnet wird, wörtlich Einhauchen oder Beseelung. Und dann gibt es da noch die Idee vom Atem als unserer Verbindung mit der Welt, quasi als ätherischer Superconnection. Das mag esoterisch klingen, ist aber gar nicht so abwegig. Denn die Luft, die wir einatmen, ist voller verwirbelter Atome, die vorher einmal zu etwas oder jemand anderem gehört haben. Vielleicht sogar zu einem anderen Stern. Zugleich geben wir mit jeder Ausatmung etwas von uns selbst an die Welt zurück. Es ist also ein permanentes Geben und Nehmen. Blink Nummer 2. Atmung ist ein Ventilator für die Lunge, den wir selbst justieren können. Hast du schon einmal versucht, deinen Herzschlag zu verlangsamen? Oder auf Kommando zu schwitzen? Falls ja, dann wirst du schnell gemerkt haben, das klappt nicht. Tatsächlich ist unsere Atmung die einzige der vitalen Körperfunktionen, die wir willentlich beeinflussen können. Aber gesteuert oder ungesteuert, wie funktioniert Atmen überhaupt? Nun, was uns so simpel erscheint, ist in Wahrheit ein ganzes Orchester von ineinandergreifenden Prozessen. Geben wir den Dirigentenstock ab, wie beispielsweise im Schlaf, dann schaltet unser Körper auf Autopilot. Die nur ca. 3 cm lange Schaltzentrale unserer Atmung wurde von dem griechischen Arzt Galenos von Pergamon entdeckt. Bei der Behandlung von Gladiatoren war ihm aufgefallen, dass diejenigen, die Verletzungen im Nacken oberhalb des ersten Halswirbels aufwiesen, nicht mehr atmen konnten. Die Nervengruppe, die unsere Atmung steuert, empfängt und sendet Signale in einem unteren Teil unseres Gehirns namens Medulla oblongata, auch verlängertes Mark genannt. Dabei arbeitet sie eng mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus zusammen, den beiden Nervensystemen, die für Stress und Entspannung zuständig sind. Ein bekanntes Beispiel ist die Fight-or-Flight-Reaktion. Nehmen wir eine Bedrohung wahr, tritt der Sympathikus in Aktion. Das Blut schießt in die Extremitäten, die Muskeln spannen sich an und unsere Atmung beschleunigt sich. Doch ob schnell oder langsam, der Weg ist immer der gleiche. Wir ziehen Luft durch Nase oder Mund. Von hier aus strömt sie durch die Luftröhre zum Bronchialsystem, also dem Atemapparat einschließlich der beiden Lungenflügel. Die Bronchien kann man sich wie einen umgedrehten, blätterlosen Baum vorstellen. Stärkere Äste verzweigen sich in immer feinere, an denen sich schließlich die winzigen Lungenbläschen befinden, auch Alveolen genannt. Neugeborene haben 50 bis 100 Millionen Lungenbläschen. Im Alter von etwa 15 Jahren, wenn die Lunge voll ausgebildet ist, sind es dann 300 bis 400 Millionen. Ihre Gesamtfläche würde ausgebreitet ca. 70 bis 140 Quadratmetern entsprechen, je nach Alter, Geschlecht, Körpergröße und Trainingszustand des Menschen. Die Alveolen sind engmaschig mit Kapillaren überzogen, also hauchdünnen Blutgefäßen. In ihnen findet der Gasaustausch statt. Der Sauerstoff aus der Atemluft wird ins Blut abgegeben, Kohlendioxid daraus aufgenommen. Der gesamte Prozess, vom Luftholen bis zum Gasaustausch, wird als äußere Atmung oder Lungenventilation bezeichnet, denn hier geht es um die Belüftung der Lunge. Daneben gibt es aber auch noch eine innere Atmung. Blink Nummer 3. Körperzellen haben ihre eigene Atmung. Von Luft und Liebe leben? Diese Wendung hat etwas Wahres, zumindest was den ersten Part betrifft. Denn egal, was wir tun, wir brauchen Energie. Und unsere Energiegewinnung ist ohne Sauerstoff undenkbar. Ermöglicht wird sie durch Stoffwechselvorgänge, die mit den Begriffen innere Atmung oder Gewebeatmung zusammengefasst werden können. Aber der Reihe nach. Prinzipiell bekommen wir unsere Energie von der Sonne. Naja, zumindest indirekt, denn es braucht noch einen Mittelsmann. Die Pflanzen. Sie beliefern uns gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen wandeln sie mithilfe des Sonnenlichts Kohlendioxid und Wasser in Nährstoffe um, also in Kohlenhydrate, Fette, Proteine und so weiter. Zum anderen sorgen sie für den Nachschub an Sauerstoff. Eine 150-jährige Buche zum Beispiel produziert täglich 11.000 Liter Sauerstoff. Genug, um fast eine ganze Schulklasse zu versorgen. Wenn du also das nächste Mal einen Baumumarmer belächelst, dann denke daran, dass er sich völlig zu Recht bei dem Baum bedankt. Um Energie aus den Nährstoffen unserer Nahrung zu gewinnen, brauchen wir kontinuierlich Sauerstoff, denn er kann nicht im Gewebe gespeichert werden. In den Mitochondrien, den kleinen Kraftwerken in unseren Zellen, wird mit seiner Hilfe Adenosintriphosphat, kurz ATP, gebildet. Diesen Vorgang nennt man Gewebeatmung bzw. Oxidation, wenn er wie hier mit Sauerstoff passiert. Das ATP ist eine Art Universalwährung, mit der man überall im Körper für seine Dienstleistungen bezahlen kann. Ob Verdauung oder Muskelkraft, alles läuft mit ATP. Daneben fallen bei der Oxidation noch weitere Produkte an. Zum einen entsteht Kohlendioxid, das wir ausatmen müssen, zum anderen Wasser, das wir zum Beispiel ausatmen, ausschwitzen oder auch in Form von Tränen vergießen. Und noch ein weiterer Stoff fällt bei der Oxidation ab, sogenannte reaktive Sauerstoffspezies. Dabei handelt es sich um toxische Formen des Sauerstoffs, die von gesunden Zellen jedoch entgiftet werden können. Gelingt dies nicht, entsteht oxidativer Stress. Er wird mit dem Altern, aber auch mit der Entstehung verschiedener Krankheiten in Verbindung gebracht. Das mit dem Sauerstoff ist also eine zweischneidige Angelegenheit. Du hast nun erfahren, wie Atmung funktioniert, sowohl in der Lunge als auch auf Zellebene. Im nächsten Blink wird es darum gehen, was wir da eigentlich genau ein- und ausatmen. Blink Nummer 4. Um an Sauerstoff zu gelangen, atmen wir noch eine ganze Menge anderes ein. Meistens betrachten wir Luft nur als eine Art flüchtiges Nichts. Zum Beispiel, wenn wir sagen, ich werde wie Luft behandelt oder er ist ein Luftikus. Dabei ist die Luft alles andere als nichts. Sie ist Materie. Genauer ein Gemisch aus Gasen, deren Teilchen permanent herumschwirren. Der Teilchencocktail, den wir Luft nennen und täglich einatmen, setzt sich hauptsächlich aus zwei Gasen zusammen. Etwa 78% Stickstoff und 21% Sauerstoff. Das letzte Prozent machen das Edelgas Argon sowie Spuren anderer Edelgase und etwas Kohlendioxid aus. Je nach Umgebung liegen jedoch noch weitere Stoffe in der Luft. Und die sind bei weitem nicht so erwünscht und harmlos wie Stickstoff, Sauerstoff oder Argon. Wenn die Luft zum Beispiel durch Dieselfahrzeuge oder Fabriken verschmutzt wird, treten gefährliche Stickoxide, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid auf. Daneben enthält unsere Atemluft Aerosole, also Gemische aus Gasen und festen oder flüssigen Partikeln. Und diese winzigen Partikel können es in sich haben. Zu den festen gehören zum Beispiel Ruß, Abrieb und der zu Recht gefürchtete Feinstaub. Doch auch lebende Teilchen wie Pollen, Pilzsporen und Viren tummeln sich hier. Ein Grund mehr, sich bei der guten alten Buche zu bedanken. Ihre rund 800.000 Blätter nehmen nämlich auch Aerosole wie Gummiabrieb oder Bakterien auf. Es ist zuweilen ein ziemlich giftiges Durcheinander, das wir einatmen. Und das alles für ein bisschen Sauerstoff. Zeit, sich dieses Zaubergas einmal genauer anzusehen. Entdeckt wurde der Sauerstoff Ende des 18. Jahrhunderts, und zwar von dem deutsch-schwedischen Apotheker Karl Wilhelm Scheele, dem englischen Theologen Joseph Priestley und dem französischen Chemiker Antoine Laurent de Lavoisier, die unabhängig voneinander daran forschten. Lavoisier war es, der den meisten Ruhm für die Entdeckung des Königs aller Elemente einstrich. Er gab ihm auch seinen Namen, Oxygenium, altgriechisch für Säurebildner. Sauerstoff ist so ziemlich überall, in der Erde, im Wasser, in der Luft. Und natürlich in Lebewesen. Im menschlichen Körper stecken unvorstellbare 2000 Billionen Billionen Sauerstoffmoleküle. Sie sind vor allem in Form von Wasser gebunden, finden sich aber auch im Blut. Innerhalb eines Tages verbrauchen wir ca. eine Quadrillion, das heißt 1.000.000 × 4 Sauerstoffmoleküle. Sie werden hauptsächlich im Zuge der Zellatmung zu ATP oxidiert, unserer Energiewährung. Was dann noch übrig bleibt, ist Kohlendioxid. Dieses atmen wir aus, die Pflanzen nehmen es auf und fabrizieren daraus erneut Sauerstoff. Ein endloser, genialer Kreislauf. Blink Nummer 5. Es gibt kein richtiges oder falsches Atmen, aber besseres und schlechteres. Man sollte meinen, dass niemand uns erklären muss, wie wir zu atmen haben. Wir können es schließlich im Schlaf. Trotzdem haben viele das Atmen gewissermaßen verlernt. Zu flach, zu kurz, zu schnell, streckenweise sogar gar nicht. Schlechte Atmung ist weit verbreitet. Zeit für eine kleine Atemkunde. Um es klarzustellen, keine Atemweise ist per se richtig oder falsch. Es kommt auf den Anlass an. Meistens atmen wir unbewusst richtig, also der Situation angemessen. Probleme entstehen erst, wenn wir schlechte Atemgewohnheiten annehmen oder schlicht nicht richtig atmen können, beispielsweise weil die Atemwege blockiert sind. Für gutes Atmen sind vor allem zwei Dinge relevant. Wodurch wir atmen und wohin. Wir können durch die Nase oder Mund atmen, wobei prinzipiell die Nase zu bevorzugen ist. Sie ist Klimaanlage, Filter und Luftbefeuchter in einem. Wer dauernd durch den Mund atmet, riskiert durch die Austrocknung der Mundschleimhaut zudem noch Karies. Eine Studie der Northwestern University in Illinois zeigte außerdem, dass beim Einatmen durch die Nase die Hirnaktivität angeregt wird, bei der Mundatmung jedoch nicht. Dennoch wäre es falsch, die Mundatmung völlig zu verwerfen, denn in bestimmten Situationen ist sie die einzige Wahl. Wer zum Beispiel im Sport schnell sein oder gar vor einer Gefahr davonrennen muss, wird unweigerlich durch den Mund atmen. Der Widerstand ist nur halb so groß, der Sauerstoff steht doppelt so schnell zur Verfügung. Beim Wohin des Atmens besteht die Wahl zwischen Brust oder Bauch. Bei vielen Menschen überwiegt die Brustatmung. Die Gründe dafür sind zum Beispiel enge Kleidung, Baucheinziehen, langes Sitzen oder Stress. Die Bauchatmung ist allerdings tiefer. Sie bringt mehr Sauerstoff, mehr Energie und die Möglichkeit echter Entspannung. Warum das so ist, wird klar, wenn man mehr über die Atemmuskulatur weiß. Die Zwischenrippenmuskeln heben die Rippen an, arbeiten also der Brustatmung zu. Unterstützt werden sie von Hilfsatemmuskeln in Hals und Rücken. Sie zu trainieren empfiehlt sich für Sportler und alle, die schnell außer Atem kommen. Die Bauchmuskeln springen erst bei großer Anstrengung an, außerdem beim Husten und Erbrechen. Der Held unter den Atemmuskeln ist aber das Zwerchfell. Es liegt zwischen Brust- und Bauchhöhle und streckt sich kuppelförmig den Lungen entgegen. Wenn es kontrahiert, zieht es die Lunge bis zu 10 cm nach unten. Dadurch vergrößert sich das Volumen eines Atemzugs von etwa einem halben auf sagenhafte 3 Liter. Grund genug, diesen Muskel durch bewusste Bauchatmung fit zu halten. Blink Nummer 6. Im Sport spielen Atmung und Atemtechnik eine entscheidende Rolle. Kannst du dir einen Bogenschützen vorstellen, der beim Schießen hyperventiliert? Oder eine Hürdenläuferin, die auf der Zielgeraden gemütlich in den Bauch atmet? Jede Sportart verlangt ihre eigene Atemweise. Intensive körperliche Bewegungen, wie etwa Laufen oder Tanzen, benötigen große Mengen Sauerstoff. Als Untrainierte kommen wir dabei schnell aus der Puste und schieben es vielleicht auf eine geringe Lungenkapazität. Dabei ist die Anzahl unserer Lungenbläschen genetisch festgelegt und bei größeren Säugetieren, wie dem Menschen, sehr großzügig bemessen. Wir haben also genug Kapazität. Die Frage ist nur, wie viel wir davon nutzen. Wenn du deine Leistungsfähigkeit und Ausdauer verbessern willst, solltest du neben dem normalen Workout zusätzlich einen Atemmuskeltrainer verwenden. Ein etwa handygroßes Gerät, das entweder die Einatmung, die Ausatmung oder beides erschwert. Denn auch Atemmuskeln wachsen mit dem Widerstand, gegen den wir sie arbeiten lassen. Es gibt aber auch Sportarten, bei denen es weniger um die Kapazität des Atmens geht, als vielmehr um Kontrolle, zum Beispiel beim Bogenschießen. Hier sind Timing und Gelassenheit entscheidend. Nur wer im exakten Moment beim Loslassen des Pfeils auch den Atem loslässt, trifft ins Ziel. Eine andere atemtechnische Herausforderung stellt das Biathlon dar. Hier ist nicht nur die Beherrschung der beiden Extreme Schnelligkeit und Ruhe wichtig, die Sportler müssen auch in Sekundenschnelle zwischen beidem wechseln können. Im einen Moment maximale Power, im nächsten Moment kaltblütige Präzision. Doch es geht noch extremer, zum Beispiel beim Frei- bzw. Apnoe-Tauchen. Die Bezeichnung leitet sich ab vom griechischen Wort Apnoia, also Nichtatmung. Historische Quellen datieren das Apnoe-Tauchen bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurück. Während sich früher Speerfischer und PerlentaucherInnen so ihren Lebensunterhalt finanzierten, ist das Freitauchen heute vor allem ein Sport. Das Ziel ist jedoch das gleiche geblieben: möglichst lange die Luft anhalten können. Der erste Apnoe-Taucher, der in 100 Meter Tiefe hinabtauchte, war der Franzose Jacques Mayol, der Delfinmensch. Bis dahin hatte sein Freund und Rivale Enzo Mallorca den Rekord gehalten. Die beiden Extremtaucher inspirierten Regisseur Luc Besson zu seinem Film Im Rausch der Tiefe aus dem Jahr 1988, der diesen Nischensport einem breiteren Publikum bekannt machte. Du siehst, Atmung nimmt beim Sport eine zentrale Rolle ein, denn mit der richtigen Technik kann sie die Leistungsfähigkeit enorm steigern. Praktischerweise funktioniert es aber auch umgekehrt. Wer Sport treibt, kann sein Atemvermögen verbessern. Blink Nummer 7. Atmung und Gefühle beeinflussen sich gegenseitig. Längst schon weiß man, dass Gefühle die Atmung beeinflussen. Angst hält die Luft an, Trauer schluchzt, Stress hechelt, Wut schnaubt, Freude fließt. Doch es geht auch umgekehrt. Die meisten von uns kennen das Gefühl der Angst. Wir zittern, Schweiß bricht aus, der Atem beschleunigt sich oder hält an. Je nach Person, Situation und Grad kann Angst entweder eine Fight-or-Flight-Reaktion auslösen oder uns lähmen. Beides kann lebensrettend sein. Wenn die Angst jedoch zum Selbstläufer wird, schadet sie uns. Angststörungen zählen mittlerweile zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Bei manchen treten sie in Form von Panikattacken auf, andere erleben sie als chronische Alarmbereitschaft. Und auch die dazugehörigen Atemmuster sind individuell verschieden. Der Atem kann flacher und schneller, aber auch tiefer und schneller werden. Bei Gefahr geht es vor allem darum, dass mehr Blut und damit mehr Sauerstoff in die Extremitäten gelangt, damit wir besser kämpfen oder fliehen können. Doch trotz gesteigerter Atmung fühlt es sich für die Betroffenen oft an, als würden sie nicht genug Luft bekommen oder sogar ersticken. Auch ohne ausgeprägte Angststörung können wir von den Atemmustern der Angst betroffen sein. So prägte zum Beispiel die US-Trendforscherin Linda Stone den Begriff der E-Mail-Apnoe, nachdem ihr aufgefallen war, dass sie bei jedem neuen E-Mail-Eingang unabhängig vom Inhalt kurz den Atem anhielt. Diese Reaktion mag in der Wildnis ein Überlebensvorteil sein. Im Büroalltag ist sie jedoch übertrieben und wirkt sich schlecht auf unseren Atemrhythmus aus. Denn je nach Posteingang können sich die unnötigen Atemaussetzer schnell zu Dutzenden oder gar Hunderten pro Tag summieren. Es gibt jedoch Hoffnung. Etliche Studien belegen die positive Wirkung von Atemübungen auf den Gefühlshaushalt. Stanford-Professorin Emma Seppala konnte zum Beispiel zeigen, dass kontrollierte Atmung selbst bei schweren psychischen Störungen hilft. 2009 ließ sie vom Krieg traumatisierte Soldaten Atemübungen absolvieren. Das Ergebnis? Wo Medikamente und Therapie versagten, stellte sich mit dem Atemtraining eine deutliche und nachhaltige Verbesserung ein. Unerwünschte Gefühle kann man also mit Hilfe des Atmens in den Griff bekommen. Beobachte deine Atemmuster in bestimmten Situationen und lerne, sie zu erkennen. Such dir ein Atemprogramm, das dir liegt und in deinen Terminkalender passt. Von Yoga über Atemmeditation bis hin zu Atem-Apps. Es gibt viele Wege, die eigene Atmung zu schulen. Blink Nummer 8. Atmen steigert die Lust. Nicht atmen, aber auch. Stöhn, seufz, hechel, keuch. Atem anhalten. Und dann ah oder oh. Die körperliche Liebe hat ihr eigenes akustisches Repertoire. Nicht immer zur Freude der Nachbarn. Doch ob laut oder verhalten, atmen macht Lust. Manchmal auch gerade dann, wenn wir es unterdrücken oder unterdrücken lassen. Normalerweise sind die beiden Nervensysteme Sympathikus und Parasympathikus Gegenspieler. Wir sind entweder gestresst oder entspannt. Beides gleichzeitig geht nicht. Außer beim Sex. Da arbeiten beide Hand in Hand an dem gemeinsamen Ziel, möglichst viel Blut und damit Sauerstoff in die Geschlechtsregion zu schicken. Der Sympathikus beschleunigt Herzschlag und Atmung, um das Blut in Wallung zu bringen. Zugleich ruft der Parasympathikus uns zu: Entspann dich, lass los! Denn entspannte Muskeln verbessern den Blutfluss. Soweit so biologisch. Aber für uns Menschen geht es beim Sex auch um Erotik und Sinnlichkeit, um Verbindung und Nähe, manchmal sogar um spirituelle Ekstase. Darum wissen wir den heißen Atem weniger als Mittel zur optimalen Sauerstoffversorgung von Penis und Vagina zu schätzen, sondern nutzen ihn, um uns in die Lust hineinzusteigern. Auch in der hinduistisch-buddhistischen Lehre des Tantra dient der Atem übrigens nicht dem reinen sexuellen Lustgewinn, sondern der Verbindung von Körper, Geist und Seele. Prima. Durch Atmen können wir uns beim Sex also in den Höhepunkt hineinsteigern, werden an allen wichtigen Stellen mit Sauerstoff versorgt und erleben vielleicht sogar Erleuchtung. Doch es gibt auch Menschen, denen gerade der Mangel an Atem Lust verschafft. Bei der Asphyxiophilie, der Freude am fehlenden Puls, dreht sich alles darum, den Atem kontrolliert zu beschränken. Und worin liegt der Lustgewinn? Nun, die Atemreduktion führt zu Sauerstoffmangel, was als berauschend empfunden wird. Zum anderen liegt der Reiz im Grenzgang. Man spielt mit den Möglichkeiten des Körpers und treibt ihn gefährlich nah an die Schwelle des Todes. Und schließlich hat es auch etwas mit dem Abgeben von Kontrolle zu tun. Es ist eine Art ultimatives Loslassen, das als erregend und sinnlich, aber auch als befreiend und entspannend beschrieben wird. Das ist allerdings nicht ganz ungefährlich, daher erlebt man Strangulierungsspiele am besten mit einer versierten Person, wie zum Beispiel einer Domina. Wer seine sexuelle Lust in vollen Zügen genießen will, findet im Atmen also einen vielseitigen Verbündeten. Atemtechniken sind kein Muss, vergrößern aber die Spielwiese der erotischen Möglichkeiten. Das waren die Blinks zu Atmen von Jessica Braun. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass der Atem uns vom ersten bis zum letzten Tag des Lebens begleitet. Leider atmen wir oft nur achtlos vor uns hin und nehmen diese Gabe als selbstverständlich hin. Mit Achtsamkeit, Geduld und den richtigen Techniken können wir hingegen von der Kraft unseres Atems profitieren. Denn gutes und bewusstes Atmen bringt uns mehr Gesundheit, Entspannung, Power und Lust. Kurzum, mehr Lebensqualität. Und hier noch etwas, was du konkret umsetzen kannst. Stärke deine Stimme. Deine Stimme ist piepsig und versagt beim kleinsten Anlass? Dann helfen folgende Übungen. Erstens, klopfe deine Brust mit den Fäusten ab, während du gleichzeitig summst oder brummst. Zweitens, schnaube durch die Lippen wie ein Pferd. Drittens, übe Reden oder Vorträge mit einem Korken zwischen den Zähnen. Hat dir das geholfen? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzubereiten, dass du daraus etwas für deinen Alltag mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Wir freuen uns über Feedback unter remember@blinkist.com unter dem Betreff Atmen.